ganz klein bisschen dunkler. Ganz klein bisschen dunkler. Die Atmosphäre wird ein ganz klein bisschen dunkler. Hare Krishna. Ich möchte heute zu diesem Thema gerne etwas sagen. Ich habe mich vorbereitet. Das Thema heißt Die to Live. Ist ein sehr interessantes Thema, mir ein sehr liebes Thema. Ich brauche jetzt noch eine Bhagavad Gita in deutscher Sprache zu meinem Vortrag, die aufgeschlagen ist auf das 9. Kapitel, Text 24. Und wenn Gaurahari so gut ist, kann ich dein Harmonium haben, Gaurahari?
Ja, ja, gerne.
Ja, ist das möglich? Gut. Jana Timirandasya Jananjala Shalakaya Chakshun Militam Yenai Tasmai Sri Gurave Namaha Vandeham Siguru Sijuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Bodhijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitansha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare gibt im Talmud einen sehr interessanten Satz. Jedes Grashalm hat einen Engel, der sich darüber beugt und ihm ganz freundlich zuflüstert, wachse. Mit diesem Satz wird etwas ausgedrückt, was uns in den Vedas so gesagt wird: O Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im Königreich Gottes gelebt habt, höret nun und macht Fortschritt. Wenn ein Mensch aufwacht zum spirituellen Leben, dann geht er meistens durch verschiedene Stufen hindurch. Und es ist vielleicht für euch interessant, noch einmal auf eure spirituelle Reise zurückzuschauen und vielleicht sogar diese Stufen in eurem Leben zu identifizieren und dann zu sehen, wo ihr jetzt im Augenblick seid. Die erste Stufe ist, wo man keinerlei Verständnis hat von irgendetwas, nicht einmal von sich selber. Man weiß nicht, wer man ist, man denkt, man ist ein sterblicher Körper, mit dem Tod ist alles vorbei. Und die materielle Natur, ja, die ist durch eine zufällige Explosion entstanden. Das ist alles. Und man lebt dann so, ich glaube, Markandeya Muni hat das auf einem seiner Lieder gemacht, dass man einfach für die Zeit, die man hat, solange man lebt, versucht, im Saus und Braus zu leben und nach mir die Sintflut sagt. Nur die zweite Stufe, zu der ein Mensch, der ein bisschen Fortschritt macht, aufweckt, ist die Stufe, wo er moralisch ist und feststellt, dass andere die gleichen Interessen haben wie er selber. Sie wollen glücklich werden und Leid vermeiden. So stellt man fest. Und mit dieser Moralität versucht man, anderen nicht zu schaden, sondern vielleicht sogar, wenn man es kann, ihnen zu helfen, dass sie ihr Ziel erreichen können. Das ist die moralische Stufe. Und die dritte Stufe ist eine Stufe, auf der man versteht, dass alle Lebewesen eine Verbindung haben. Da erkennt man auf dieser Stufe, dass überall dort, wo Leben ist, eine, sagen wir mal so etwas wie eine Familie besteht, eine tiefe Verbundenheit. Ein Mensch, der auf dieser Stufe ist, sieht das eine Bewusstsein, was sich in den unterschiedlichen Lebensformen ausdrückt und diese bewegt. Es ist interessant, dass in der europäischen Kulturgeschichte, und ich meine damit die spirituelle Entwicklungsgeschichte, viele Menschen berichten von einer Art universalen Bewusstsein, was ihnen plötzlich gekommen ist, als sie zum Beispiel auf einem Berg saßen und sahen, wie Vögel vorbei flogen, in der Ferne Rehe und Gänse weideten. Dann schauten sie nach unten in die Täler und sahen kleine Punkte sich bewegen, nämlich Menschen. Und ihm wurde in einem Augenblick klar, dass dieses eine Leben überall pulsiert und strömt. Dieses Verständnis ist meistens ein unpersonales Verständnis, nicht? Wo man denkt, ja, das ist alles göttlich, das ist alles von Gottes Gegenwart durchströmt und das ist ein Bewusstsein und wir sind alle eins. Das ist eine Stufe, die man erreichen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal in eurem Leben gemerkt habt, wie ihr vielleicht auf einer Einkaufsstraße war, dass alle Menschen im Glück und in ihrem Leid, in ihren unterschiedlichen Nationalitäten und die Hunde, die vorbeikommen und alles, was vorbeikommt, vom gleichen Leben durchströmt wird. Das ist dann die dritte Stufe des Bewusstseins. Die vierte Stufe ist, dass man dann merkt, dass die absolute Wahrheit nicht etwas ist, sondern jemand. Ich weiß nicht, ob das in Englisch... you understand my German?
Ja.
Good. Die absolute Wahrheit ist not something. Truth is not something, but is somebody. Das ist eine gewaltige Erkenntnis. Ne? Wow! Da ist eine höchste Persönlichkeit. Das heißt, zu ihr kann ich eine Beziehung aufnehmen. Und, jetzt wird es noch interessanter, er kann in mein Leben treten und mein Leben bewegen. Das ist meistens die Stufe, wo wir im Krishna-Bewusstsein anfangen, den Mund aufzumachen, ne? Also zu lehren. Und die fünfte Stufe dann ist, dass ich tatsächlich merke, zu dieser höchsten Persönlichkeit Gottes möchte ich eine Beziehung haben. Das heißt, Ich möchte zunächst einmal ihm dienen und dann möchte ich das Gefühl haben, dass er meinen Dienst annimmt und erwidert. Das, man nennt diese Stufe Ruchi, das ist ein transzendentaler Wohlgeschmack, wo man tatsächlich den Wunsch hat, auch Zeichen von Krishna zu sehen, Zeichen von Gott. Er kümmert sich um mich. Ihm ist nicht egal, dass ich Hare Krishna chante und heute mein Prasadam geopfert habe. Man will einen Austausch haben, einen Austausch der Liebe. Das ist so der Zustand. Aber um zu dieser Ebene zu kommen, dass man tatsächlich eine Beziehung zu Krishna hat, muss erst einmal das Ego sterben. Das wird in den Heiligen Schriften so ausgedrückt. Vidyate Hridaya Grantis Chityante Sarva Sankshaya Chiyante Chasya Karmani Mayi Drishte Kilatmani. Wenn die Seele mich direkt als die höchste Seele erkennt, die höchste Seele, die sich in allen Seelen wieder befindet, dann wird der Knoten des weltlichen Egos im Herzen zerschnitten. Alle Zweifel werden vernichtet und die Kette des Karmas wird ausgelöscht. Also noch einmal, jemand, der tatsächlich dazu kommt, Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes erstmal richtig zu sehen, der muss, um weiterzugehen, das Schwert des Wissens nehmen und mit dem Schwert des Wissens den Knoten im Herzen, der schon seit langer, langer Zeit da ist, zertrennen. Seht mal, ich will mal sehen, ob ich das euch zeigen kann. Wir haben ja Kinder hier, große und kleine. Das ist immer gut, wenn die was sehen. Ich möchte euch das sehr gerne einmal zeigen, weil das für mich so eindringlich ist. Wunderbar, danke für diese tollen Girlanden, so viele. Seht euch einmal diesen Knoten hier an. Dieser Knoten wird immer fester gezogen, wenn man an diesen beiden Seiten wirklich mit Kraft ziehen würde. Wir alle haben so einen Knoten im Herzen, an dem schon seit vielen, vielen Geburten und Toten gezogen worden ist und der deswegen sehr, sehr hart ist. Dieser Knoten heißt Ego. Grantis, sagt man. Der Granta, der Knoten im Herzen. In unserem Herzen gibt es schon so lange materielle Wünsche, die uns ziehen, sodass schließlich in unserem Herzen ein ganz hartes Ego entstanden ist. Dieses Ego ist das Verständnis, dass ich tatsächlich mir diese Wünsche als Genießer und Beherrscher meiner Umwelt erfüllen kann. Dieses Ego ist dermaßen hart und stark, und es stirbt nie, nicht mal im Augenblick meines physischen Todes. Dieses Ego, zu denken, dass ich der Genießer bin und der Kontrollierende, ist so stark, meine lieben Devotees, dass es mich schon seit unvordenklicher Zeit unsterblich fast begleitet. Deswegen sagt Krishna, die einzige Möglichkeit, diesen Knoten zu entknoten oder zu vernichten, ist, man muss ein Schwert nehmen, man muss sehr, sehr mit Kraft daran gehen. Nicht? Dieser Knoten besteht aus einer psychologischen Besonderheit, separates Interesse. Man hat ein anderes Interesse als das Interesse von Krishna. Es hat gesagt, man binna drik. Binna heißt getrennt und drik heißt die Sicht. Man hat eine andere Sicht. Man ist nicht harmonisch mit Krishnas Sicht, und ist nicht harmonisch mit Krishnas Plan, sondern man verfolgt sein Plan, sein separates Interesse. Und wie ich schon sagte, diese Fahrpläne sozusagen, die wir haben, diese auf separatem Interesse beruhenden Fahrpläne, begleiten die Seele nicht nur für ein Leben, sondern für viele folgende Leben. Manchmal kommt es vor, dass Flugzeuge abstürzen. Wenn dann die Leute, die Rescue Work machen, kommen, dann versuchen sie natürlich zuerst einmal zu sehen, ob sie noch irgendwelche Überlebende retten können, was meistens nicht gibt, wenn die Flüge oder Flugzeuge aus großer Höhe abgestürzt sind. Dann sind natürlich alle tot da drin. So, was die dann als zweites suchen in dem verkohlten Flugzeugwrack, ist die sogenannte Black Box. Die schwarze Box. In dieser schwarzen Box befindet sich nämlich der Fahrplan des Flugzeuges und man kann es identifizieren. Man kann sehen, ob es gerade von Moskau kommt oder von Hamburg oder von Washington, wo es davor war. Man kann dann telefonieren und sehen, wer diese verkohlten Leichname sind. Man kann das feststellen anhand der Passagierliste und dann die Hinterbliebenen empfehlen. In dieser Blackbox ist nicht nur der letzte Flug, sondern sind alle Flüge aufgezeichnet. So, wir alle tragen so eine Blackbox in uns. Diese Blackbox heißt das falsche Ego. In dem sind nicht nur dass dieses eine Leben mit den getrennten Interessen aufgezeichnet, sondern Kamashayan ist das Sanskrit-Wort. Alle unsere Karma-Fahrpläne, die wir schon haben, von dem Vorleben, von dem Leben davor und so weiter. Full concentration. try. It will be possible. Yeah. No problem. Yeah. No problem.
Du verstehst nur Deutsch.
Versuch dich einfach zu konzentrieren. Oder wenn du nicht dich konzentrieren kannst, ruhig zu bleiben. Yeah. Du schaffst es. Yeah. Du schaffst es. Hundertprozentig. Wir sind alle mit dir und unterstützen dich in diesem Versuch. Du bist jetzt in dem Alter, wo du kein kleines Baby mehr bist. Das schafft man in diesem Alter. Ja. Keshava. Ja, Keshava. Ich habe von dir gehört, dass du gut in der Vorlesung wach bleibst, habe ich gehört. Sehr lieb. So, in dieser Blackbox im Herzen sind die Pläne des Egos und das ganze Karma, was wir mit uns bringen, das ganze Karma von diesem Leben, also das heißt die Reaktion auf unsere Taten, aber auch von vorangegangenen Leben. Und zusammen bilden diese Pläne, diese Ego-Pläne und das Karma einen unglaublichen Knoten. Schau mal in euer Herz, was da für ein Knoten ist. Wie haltet ihr das übrigens aus damit? Das muss ja schrecklich sein. Diese getrennten Pläne, die man von Krishna macht. Nicht? So, wenn wir davon sprechen, dass wir stufenweise im Gottesbewusstsein aufsteigen und schließlich dazu kommen, dass wir verstehen, dass die absolute Wahrheit nicht etwas ist, irgendeine Sache, sondern jemand, eine Person. Wenn wir dann eine Beziehung zu ihm aufnehmen müssen, muss zunächst einmal das Ego weggehen. Weil mit diesem Ego, mit diesem, sagen wir mal, in dem Ego sind diese getrennten Fahrpläne, diese nicht mit dem Plan des höchsten harmonierenden Interessen da. Und da, solange wir nicht bereit sind, dieses Ego aufzugeben oder zu hinterfragen, werden wir nur zu einer bestimmten Stufe der Gotteserkenntnis kommen. Auch im Krishna-Bewusstsein Wir werden nur dazu kommen, ja, wahrscheinlich ist die höchste absolute Wahrheit jemand und nicht etwas. Aber wir werden niemals zu einer wirklich dienenden Beziehung kommen, weil wir ja unser Interesse haben, weil wir ja dem Ego bereits dienen, weil wir bereits dem Fahrplan in der schwarzen Box folgen. So gehen wir dann von Planeten zu Planeten. Krishna Das Kaviraj hat das in sehr schön ausgedrückt in Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bej. Nicht? Da heißt es, dass der sagte, dass das Jiva von einem Universum zum nächsten geht oder fliegt in diesem Lebensflug oder diesem Überlebensflug, diesem auf dem Airplane, gelenkt vom falschen Ego. Gehen wir reisen von einem Universum zum anderen. Immer getrieben von dieser schwarzen Box, die voll ist mit dem Ego und unserem bereits angesammelten Karma, welches wir durch das Ego angesammelt haben. Dann, wenn es von Krishna gesegnet wird, wird diese Reise angehalten, indem man indem man einen Devoti trifft und von diesem Devoti anfängt zu lernen. So wie man von einem Devoti lernt, von einem Sadhu lernt, wird man verstehen: Halt! Ich bin ja ein Teil von Krishna. Ami Krishna Das! Ich bin ein Diener von Krishna. Und man wird sich zurückschauen auf diesen langen Weg, den man ja nur noch intuitiv im Herzen verspürt, auf diese lange Reise, und wird verstehen: Alas, ich war bisher ein Maya Das, aber ich bin doch eigentlich ein Krishna Das. Und man wird mit großer Reue, also es wird am Leid tun, zu Krishna kommen und sagen: Bitte akzeptiere mich in deinem Dienst. Und wenn jemand sagt: Ich möchte dir jetzt dienen, ich möchte eine Beziehung haben, mir reicht es nicht einfach intellektuell zu verstehen, du bist ja da, du bist ein jemand, eine Person, eine göttliche Person, sondern man will eine Beziehung mit ihm machen und man merkt: Ich bin aber allein sehr schwach, weil ich habe noch immer diesen Knoten diesen Knoten aus Ego und Karma mit mir. Ich bin eine bedingte Seele, eine Vata Jiva, eine gebundene Seele, nicht? Durch diesen Knoten. Ich glaube nicht, dass ich jemals alleine freikommen werde. Und wenn Krishna den ernsthaften Devotee sieht, was er dann tut, ist das Einzige, was er tun kann: Er investiert in ihn einen kleinen Strahl, nicht einen kleinen Strahl, er investiert in ihn Kripa. Kripa, es heißt, Krishna hat unglaublich viele Shaktis, unheimlich viele Energien, zum Beispiel die Srishti Shakti, die Energie, die dazu verhilft, die ganzen Universen zu schaffen. Krishna hat unglaublich viele Energien, aber der König all seiner Energien, die stärkste all seiner Energie, ist die Kripa Shakti, die Kraft seiner Barmherzigkeit. Und diese Kraft gibt er denjenigen, die sich aufrichtig an ihn wenden, mit dem Wunsch, eine dienende Beziehung zu ihm herzustellen. Was Krishna dann macht, ist, dass er der Seele die Kraft gibt, die nötig ist, um diesen harten Knoten, diesen Ego-Knoten, der dann durch Karma mit Karma gemacht ist, mit dem Schwert des Wissens zu trennen. Vidyate Hridaya Grantis, Vidyate heißt zerschneiden. Also der Hridaya Grantis, der Knoten im Herzen wird dann zerschnitten. Chityante Sarva Sangshaya. Und alle Zweifel, die mich davon abhängen, von Krishna abbringen, werden Chityante ebenfalls zerschnitten. Und so ist es auch Chasya Kamani, mit dem ganzen Karma. In dem Augenblick nämlich, wo Mayi Drishti Kilatmani, wo man versteht, dass Krishna ist eigentlich mein Herr. Krishna ist die höchste Seele, die sich in allen Seelen befindet. Und er ist Akila. Akila heißt unbegrenzt. Ne? Ja. Das, wenn man ihn so erkennt, dann muss das Ego weichen. Es gibt wirklich nur eine Möglichkeit. Entweder du hast das Ego auf dem Thron deines Herzens oder Krishna. Merkt ihr, wenn man im Krishna-Bewusstsein Fortschritte macht, wie sich das Ego manchmal dagegen wehrt? Weil es versteht, jetzt muss ich gehen. Wie sagt man das auf Norddeutsch? Ich muss abdanken. Kennt ihr das? Ich muss abdanken. Und deswegen, ihr merkt es am ehesten, wenn ihr versucht, mehr zu chanten als euer normales Pflichtbereich. Ne? Wenn man so versucht, mal 64 Runden zu chanten, dann wird es vorkommen, dass plötzlich das Ego so viel Widerstände uns in den Weg legt, dass wir einfach nicht mehr weitermachen können. Ach, ich schaff's nicht. Oder wenn wir sehen, dass etwas für uns zu tun ist, etwas vielleicht aufzugeben ist und etwas Neues anzunehmen, dann meldet sich das Ego und sagt, es geht einfach nicht. Fortschritt bedeutet was? Etwas Altes zu eliminieren und etwas Neues anzunehmen. Genau wie wenn du gehst. Du ziehst damit den einen Fuß aus der alten Position und versuchst ihn auf die nächste Position zu bringen, nach vorne, und dann holst du den zweiten Fuß auch aus der alten Position heraus und bringst ihn. Also du eliminierst etwas, deinen früheren Standpunkt, und du nimmst einen neuen an. Das ist, was Fortschritt oder Voranschreiten bedeutet. Du eliminierst einen alten Standpunkt und nimmst einen neuen an. Und da gibt es einen Bremsfaktor, nämlich das Ego. Nein, hier ist hier noch nicht weiter. Das ist die Stimme des Egos. Wenn ihr mal wissen wollt, was ist Ahankara, was ist das Ego, versucht Fortschritte zu machen, dann werdet ihr es merken. Da braucht man gar keine große Lupe, kein Zeiss-Ding haben, kein chirurgisches Skalpellmesser nehmen, keinen Psychologen zu befragen. Das kann man einfach rausfinden, wenn man Fortschritte machen möchte und seine alte Komfortzone eliminiert, um einen neuen Bereich der Hingabe zu Krishna kennenzulernen. Seht mal, nun Krishna ist so barmherzig, dass er in diese Brahmandas, in diese Universen, seine Agenten geschickt hat. Leute oder Seelen, die eine bestimmte Mission tragen. Es sind die großen Acharyas oder, wie wir es sagen, unsere Parampara, unsere Schülernachfolge. Brahma, Narada, Vyasa, Shukadev bis hin zu Chaitanya Mahaprabhu und die sechs Goswamis. Und dann geht die Schule, die Linie weiter bis zu Srila Prabhupada und weiter zu einigen hingegebenen Seelen und so weiter. Und wenn wir mit diesen in Kontakt kommen, dann ist es sehr wichtig, von ihnen zu erfahren, was vielleicht für uns der Brahman-Plan, der spirituelle Plan sein kann. Der Plan, der nicht unserem falschen schwarzen Box entspricht, sondern der Plan, der Gottes ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Solange wir nicht zu dieser Position kommen, zu dieser einzigen sicheren Position, nämlich den Brahman-Plan, den spirituellen Plan, Gottes-Plan auszuüben, ist unsere Position unsicher. Wir werden Wir bewegen uns herum genauso wie ein Fußball, der herumgeschossen wird. Mal hier ist er, mal da ist er. Selbst Brahma, der Herr des Universums. Prost, Mangala. Selbst Brahma, der Herr des Universums, ist unbedeutend. Ich habe es mal in Gaurabhavan, die Bodhis, erklärt. Was er tut, ist beliebig. Beliebig in normalem Deutsch heißt, ist er eigentlich egal. Das könnte auch was anderes sein. Ich könnte Jura studieren oder Mathematik oder Politik oder Medizin oder Fußball oder Kochen oder dies. Es ist mein Plan, es ist gar nicht mal mein Plan, es ist der Plan des Egos, der da drin ist. Es sei denn, man macht es so wie Markandeya Rishi oder Muni. Markandeya das. Oder Christoph, ne? Dein Name ist Chris. Johannes, I'm sorry. Johannes, die ihr Wissen und ihr Studien wirklich in Krishnas Dienst stellen. Ich spreche jetzt von Leuten, die ein separates Interesse und nicht ein devotional oder ein verbundenes Interesse oder Yukta Vairagya praktizieren, dass sie ihre Interessen oder ihre Wünsche mit Krishna in Einklang bringen, in einen Dienst bringen. Nicht? Ich spreche von wirklich normalen Menschen. Also ist man einfach der Beliebigkeit ausgesetzt. Selbst wenn man Brahma ist. Man mag zwar stolz sein darauf, Brahma zu sein, aber in Krishnas Augen ist das nicht wichtig. Krishna das Kaviraj Goswami schreibt im Chaitanya Charitamrita über unseren Brahma, ein relativ wenig beschäftigten Brahma, in einem relativ kleinen Universum, so der einst nach Dwaraka kam, in der Zeit, wo Krishna erschienen war. Und er kam zu der Versammlungshalle, der Sudama-Versammlungshalle. Der Türwächter, der die Darshans mit Krishna organisierte, bat ihn, sich niederzusetzen. Und da saß Indra, und da saß Shiva und Brahma. Irgendwann wurde er gefragt vom Türwächter, und wer sind Sie? Was? Sieht man das nicht? Nicht jeder hat vier Köpfe, glaube ich. Das ist recht ungewöhnlich. Sag Krishna, Brahma ist gekommen. Der Türwächter ging dann rein und sagte zu Krishna, du Brahma will dich sehen. Krishna sagte, frag ihn, welcher Brahma das ist. Der Türwächter kam heraus, fragte Brahma, Krishna will wissen, welcher Brahma. Was? Das ist so, als würde vielleicht Andrea, wie heißt sie, Andrea Merkel? Oder?
Angela
sogar. Angela. Merkel hier ankommen und klingeln und Markandeya würde fragen, wer sind Sie? Sie würde sagen,
Angela Merkel.
Und Markandeya Muni würde sagen, welche Angela Merkel bitte? Ich glaube, das wäre ein bisschen heavy fürs Ego. Ja. Was? Oder ihr würdet mich begrüßen hier. Was willst du? Wer bist du? Sachinandan Swami, würde ich dann sagen. Welcher Sachinandan Swami? Also der Sachinandan Swami. Es gibt nur einen mit deutscher Sprache, glaube ich. So wurde Brahma sehr, sehr verlegen. Das war richtig
Eine heavy Frage. Also, welcher Brahma? Welcher Krishna will wissen, welcher Brahma? Gibt es denn noch andere Brahma? Achso, wie ein aufsattes Türwächter hast du eine Ahnung. So viele. Also, wer bin ich? Ich bin der Schöpfer des Universums. Und, oh ja, der Vater der vier Kumaras. Der Türwächter ging mit dieser Nachricht oder dieser Auskunft zurück zu Krishna und sagte, und teilte sie mit und Krishna sagte, hol ihn rein. Der Brahma wurde dann durch eine lange Halle geleitet und dann kam er in einen riesen Thronsaal mit goldenen Säulen. Und als er da reinkam, Keshava, als Brahma in den Thronsaal von Krishna kam, sah er ganz viele Brahmas, die nicht nur vier Köpfe hatten. Manche hatten 16, manche hatten 32, manche hatten 64, 128. Manche hatten Millionen von Köpfen. Und alle verneigten sich vor Krishna und sagten, du hast uns gerufen, du hast mich gerufen, o Herr, wie können wir dir dienen? Ach, sagte Krishna, ich wollte einfach euch nur sehen, ich wollte dich nur sehen, er sprach nur als ein an zur gleichen Zeit, ich wollte dich nur sehen und mich erkundigen, ob alles in Ordnung ist in deinem Universum. Ist das Dharma intakt? Daraufhin sagte jeder Brahma, jetzt, wo du in meinem Universum erschienen bist, ist das Dharma wieder intakt. Brahma war umgeben von Millionen von anderen Brahmas, die sich jedoch nur über ihr Universum bewusst waren, in dem Krishna gleichzeitig erschienen war. Versteht ihr? Krishnas Lilas sind gleichzeitig in allen Lila, in allen Universums da. Aber nur unserem Brahmana, dem kleinen aufgeblasenen Brahma, wurde der Darshan von Krishnas Allgegenwart in den unterschiedlichen Universen gewährt. Die anderen Brahmanas sahen das nicht. Die dachten, Krishna ist nur in meinem und in keinem anderen Universum gegenwärtig. Nicht? Sie waren also ganz persönlich mit Krishna. Und Krishna hat die einfach nach Dwarka gebracht und eine Multispatial Reality geschaffen. Eine multiraumhafte Realität. Wenn das ein deutsches Wort ist. So musste Brahma dann verstehen, dass auch er keine sichere Position einnahm, sondern nur eine Position von beliebig, um die sich Krishna gar nicht kümmerte. Krishna wollte ihm zeigen, solange du dem Ego-Plan der schwarzen Box folgst, kannst du ein Brahma sein, aber es ist unbedeutend. Und so fühlte sich auch Brahma. Er fühlte sich so unbedeutend wie ein Moskito unter Elefanten. So wird gesagt, es ist ein Moskito. Es ist sehr unbedeutsam. Sehr unbedeutsam. Wenn es unter Elefanten ist. Ne? Sehr unbedeutsam. Das wollte Krishna ihm auf diese Weise zeigen. So, solange wir einfach unserem Plan folgen und nicht Krishnas Plan, sind wir so gut wie verloren. Nun, um Krishna näher zu kommen, müssen wir einem Dienst näher kommen. Seht mal, diejenigen, die Krishna am nächsten sind, die dienen Krishna am meisten. Und je mehr man sich vom Zentrum entfernt, sagen wir, das ist das Krishna-Zentrum, jetzt einmal systemisch gezeichnet,
Ne? Je mehr wir vom Zentrum weggehen, desto kälter wird es. Das heißt, desto kälter werden die Herzen, desto dunkler werden die Herzen, desto größer und schwärzer ist die Ego-Box, die uns dirigiert. Mit unseren Plänen und unserem Karma. Unseren separaten Plänen und unseren separaten Interessen und unserem separaten Karma. Wenn wir jetzt aber näher kommen zu Krishna, bedeutet das immer, dass diese schwarze Box erhellt wird durch diesen Service Spirit, durch den Geist, Krishna zu dienen. Sodass wir nachher, wenn wir ganz nahe sind, dann hier sind vielleicht, auf dieser Ebene sind vielleicht Krishna die Bodhis in dieser Welt, und dann gibt es die Parikas von Krishna, beschließlich zu den die Bodhis, die ihm am vertrautesten sind, nämlich Shrimati Radharani und ihren Gopis. Nicht? Sie sind ganz dicht an dem Zentrum der Krishna und deswegen ganz, ich will es jetzt nicht so banal ausdrücken, ganz heiß auf Service, sondern ganz von dem Geist Seva auszuführen, durchdrungen. Wenn ihr die Dunkelheit im Herzen oder die Dunkelheit des Egos löst, ist es ganz wichtig, dass ihr in den Service-Bann-Kreis kommt und tiefer und immer mehr in diesen Bereich reinkommt. Durch diesen Service-Spirit, dass wir Krishna in den Mittelpunkt stellen und uns aus dem Mittelpunkt herausstellen, werden wir Krishna sehr nahe kommen. Aber je mehr wir weg sind von Krishna, desto mehr wird sich das Ego vergrößern, weil es ist das Ego, was uns von Krishna trennt. Krishna liebt einfach keine Menschen, die stolz sind. Ich habe gestern den Devotees eine Geschichte im Internet erzählt. Wir machen immer am Ekadasi-Abend so ein Live-Streaming nennt sich das, glaube ich, heutzutage, wo man Vorlesungen aus dem Gora Bhavan live sehen kann auf dem Internet. Und ich eine Geschichte erzählt. Es gab einmal die Berge, die dachten, wir sind am schwersten und am härtesten und deswegen die machtvollsten. Und Krishna dachte sich, ich werde diesen Berg einmal zeigen. Und so schickte er einen alten Mann, der sich was bauen wollte bei sich, mit einer Spitzhacke. Und dieser Mann hieb mit der Spitzhacke auf den Baum, auf den Berg und trug den Berg ab. Da dachte sich die Spitzhacke, ich bin die Machtvollste, ich kann sogar einen gewaltigen Berg zerbröckeln. Ach, das schickte ihm Gott der Spitzhacke das Feuer. Denn er macht keine stolzen Wesen. Und die Spitzhacke, das Stahl der Spitzhacke oder das Eisen der Spitzhacke wurde im Feuer zerschmolzen. Da dachte sich das Feuer, ich bin das Machtvollste. Und Krishna schickte dem Feuer Wasser. Was passiert, Kinder, wenn man Wasser ins Feuer gibt, dann wird das Feuer ausgelöscht, oder?
Ja.
Ja, ja. Versteht alles. Da dachte das Wasser, ich bin das Machtvollste. Aber war Krishna keine stolzen Wesen macht, also weil Gott keine stolzen Wesen macht, schickt er dem Wasser etwas, was das Wasser besiegt. Was könnte das sein? Vielleicht Kälte, ja. Sonne, auch gut. Also in meiner Geschichte ist es der Wind, der ließ das Wasser verdunsten. Da dachte der Wind, also ich habe das Wasser verdunstet, was das Feuer zerstört hat, welches die Spitzhacke zerstört hat, welches den Berg zerstört hat. Ich bin der Machtvollste. Und so geht meine Geschichte weiter. Das ist eine Geschichte, die man mindestens für einen Monat erzählt, weil in dieser relativen Welt immer jemand höher steht als etwas oder etwas höher steht als etwas anderes. Zum Schluss erschuf Krishna den Tod, der allen Wesen den Graus machte, weil inzwischen war der Mensch der Stolzste geworden. Und da dachte der Tod, ich kann alles in dieser Welt zerstören. Jeder ist dem Tod, unterliegt dem Tod, selbst das Universum. Ich bin der Machtlose. So eines Tages kam der Tod zu einem Devoti und nahm dem Devoti das Leben. Aber da sah er, dass der Devoti einfach aus dem Körper ging und in einen Bereich ging, wo der Tod ihn nicht mehr folgen konnte. Der Tod eilte dem Devoti hinterher. Und er sah, wie der Devoti nach Goloka Vrindavan ging. Ich glaube, das ist hier auf dieser wunderschönen Batik dargestellt. Goloka Vrindavan, kann ich mir gut vorstellen, mit den Lotusblumen. Das sieht sehr Vrindavan-mäßig aus, mit Giri Govardhan im Hintergrund und der Yamuna da vorne. Der Tod kam da nicht mehr rein in dieses Königreich, wo es den Tod nicht mehr gibt. Es gibt, wisst ihr, Krishna hat den Tod, den machtvollen Tod nicht zugelassen. Er lässt nur seine Devotis zu, in das Königreich Gottes zurückzukommen und mit ihnen eine Verbindung aufzunehmen, weil die Devotis eben nicht mehr diese schwarze Box im Herzen haben. Diese schwarze Box hat selbst Brahma im Herzen. Selbst, das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, diese Knoten, das ist ein Riesenproblem. Das ist nicht ein kleines Problem, das ist ein Riesenproblem. Und es kann wirklich nur aufgelöst werden, wenn dieses Ego einen Tod erleidet. Es gibt einen Devotee Krishna, der hat immer Hegel zitiert, wenngleich ich das noch nicht bei Hegel gefunden habe. Hier sind doch so, du studierst Politikwissenschaften, nicht? Hegel ist Philosophie wahrscheinlich, oder? Mhm. Nehme ich mal an. Er soll mal geschrieben haben, die to live. Sterbe, um zu leben. Und sagen wir mal so, was damit gemeint ist, jedenfalls, was wir darunter verstehen als Devotees, ich kenne Hegel eben, ich habe es noch nicht bei ihm gefunden, aber ich nehme es mal an, das gibt es da. Das ist einfach, dass das Ego diesen Tod erleidet. Ne? Nicht erleidet, bekommt durch spirituelles Wissen. Weil du plötzlich verstehst, ich habe so lange meinen separaten Interessen gefolgt. Lass mich den Versuch unternehmen, zu dienen. Jetzt brauche ich nicht gleich so viel, also eine unverhältnismäßig große Bemühung, die noch nicht unserem Adhika, das heißt unser Befähigung entspricht, erfolgen. Man kann erstmal anfangen mit so viel Dienst, wie man kann. Prabhupada hat ja immer gesagt, von allen Diensten ist das Chanten von 16 Runden das Beste, also der wichtigste Dienst. Ne? Man kann sich wirklich hinsetzen und morgens, guck mal, diese zwei Stunden, die man da chantet, und da sitzt und die Runden schändet, ist wirklich purer Dienst für Krishna. Weil du machst das nicht für die. Was hast du davon? Nicht? Das ist etwas, was du zu Krishna gibst tatsächlich. Diese Zeit und diese Energie. Man nennt das Glorifizierung. Nicht? Du verherrlichst Krishna damit. Und das ist so ein reiner Dienst, weil es da wirklich nicht um dich geht. Ihr wisst, wenn man Hare Krishna chantet, um selber high zu werden, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Deswegen ist auch der Hare Krishna Mantra, sagen wir mal, die New Age Szene, die chantet so viele Mantren, aber die könnten sich nicht nur auf das Chanten fixieren. Das geht einfach nicht.
Du musst, wenn du chantest, wirklich in den Service Spirit kommen, denn Krishna sagt, denn das heißt in den Schriften, um Krishna wahrzunehmen, musst du Sevanmukhe werden. Sevanmukhe heißt, Mukha heißt das Gesicht und Seva heißt Dienst. Das heißt, das Gesicht muss ich wirklich dem Dienst zuwenden. Sevanmukha. Schön gesagt im Sanskrit. Nicht? Du musst eine Neigung entwickeln zu Dienst. Dann passiert Folgendes. Dann ist Krishna, weil er ist ja jemand und nicht eine Sache, nicht? Dann wird Krishna plötzlich an dir interessiert. Hat schon mal jemand euch dir gedient, Gopati? Bestimmt, oder? Hast du gemerkt, wie durch den Dienst, den dir jemand darbringt, du plötzlich ihm zugeneigt wirst, dieser Person? Das ist automatisch. Ja. Deswegen, manche Heilige nehmen nicht Dienst von allen an, weil die wollen sich nicht allen, also es gibt Grenzen, wo die sagen, nein, mit dieser Person nicht. Ich weiß, dass bei Prabhupada war es immer so, da wollten Leute mit ihm sprechen und Prabhupada hat nur erstmal gefragt, macht der Service schon? Nicht, das war, Prabhupada stellte sich mal vor, 5000 Schüler und die ganze Welt wollte ihn sprechen. Er konnte jetzt nicht jeden, der zu ihm kommen wollte, empfangen. Er hat nur die empfangen, die Dienste da. Aber die das taten, ich weiß das einmal, weil bin ich zu Prabhupada gegangen und Prabhupada fragte mich sofort, what is your service? Wollte er sofort wissen. Und ich sagte dann, I'm trying to translate your books. Ich versuche deine Bücher zu übersetzen vom Englischen ins Deutsche. Oh, sagte Prabhupada. Und sofort sah ich, dass in ihm so etwas wie ein kollegiales Interesse erweckte, weil Prabhupada sich eben als Übersetzer sah, nicht? Von den Sanskrit-Schriften ins Englische. Er hat aber auch Kommentare gegeben, aber auch diese Kommentare hat er von ich glaube, insgesamt 8 verschiedenen Kommentaren des Bhagavatams so zusammen destilliert oder zusammengebracht und in die Bhaktivedanta Purports gebracht. Also einige dieser Punkte, nicht alle, aber einige, die ihm wichtig erschienen. So mit Sevan, mit Dienst, kommt eine Nähe. Nicht? Und dann ist es nicht so, dass der Diener, Johannes, dass du selber zu Gott kommen kannst, indem du, oder dass du Gott erfassen kannst, das geht nicht mit den Sinnen. Die Sinne sind materiell, sie sollen die materielle, das ist fast so, als wirst du mit der Hand Schatten greifen oder Licht greifen, das geht nicht, das ist in einer anderen Kategorie, nicht? In einem anderen Zustand der Materie, deine Hand ist, und das Licht ist ein anderer Zustand der Materie. So kannst du auch nicht Krishna erfassen. Was aber geschehen kann, ist, dass Krishna zu dir kommen kann. Und das macht er zu all denen, die Sevanmukhe werden, deren Gesicht sich Krishna im Dienst zu wenden. Nun weiß ich, dass ihr alle das tut. Also das ist ja das Schöne an eurer Chemnitzer Gemeinschaft und auch an den Devotees und Gästen, die von den verschiedenen anderen Städten heute hierher gefunden haben. Ich möchte euch sehr gerne empfehlen, ein bisschen bewusster zu sehen, dass ihr Dienst zu Krishna tut. Wenn man das, was man tut im Krishna-Bewusstsein, auch in die schwarze Box rein tut, das heißt, um seinen eigenen Interessen nachzugehen, damit mache es sehr lange dauern, bis man Krishna findet. Und wenn man Service kriegt, sieht man das als Stress an. Ach, dann nicht noch mehr. Habe ich denn nicht schon genug? Wann verstehen die denn endlich meine Situation? Ist man wirklich auf einer sozialen Ebene? Ich meine damit nicht, dass wir unsere Grenzen übersteigen sollen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass man tatsächlich seinen Service als Dienst für Krishna sieht und somit diesem Knoten mit dem Schwert den Garaus macht. Was mich sehr, sehr inspiriert in dem ganzen Prozess ist, dass wenn du, das ist nicht so schwierig, wie es klingt. Ich spreche hier vom Ego-Tod, was ein sehr schwieriges Konzept für die meisten von uns bestimmt ist, einschließlich mir selber. Seht mal, das ist jetzt nicht so schwer, wie es klingt. Da muss jetzt was sterben, damit was geboren werden kann. Das klingt ja markerschütternd, besonders wenn man noch so angehaftet ist an seine kleinen Pläne. Nicht? Was passiert ist, wenn du Krishna ein bisschen näher kommst, kommst du eben diesem Feuer ein bisschen näher und wirst dadurch dann auch, wenn du das in einem Krishna-Bewusstsein tust, langsam umgewandelt. Nicht, wenn Eisen Wärme näher kommt, wird das kalte Eisen ebenfalls warm. Nicht, wenn man also etwas für Krishna tut, bewusst als Dienst für Krishna, dann wird man selber erwärmt im Krishna-Bewusstsein. Und das heißt, man kann sich dann von dieser kalten Ego-Box so ein bisschen trennen. Nicht? Man macht eine Erfahrung. Die Heiligen Schriften, eine Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt es so, und damit ende ich jetzt, weil ich merke, dass mein Zeitrahmen schon erfüllt ist. Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, ein Devotee hat zwei Anteile in seiner Persönlichkeit. Einen materiellen Anteil, diesen durch Ego bestimmten Anteil, und als spirituellen Anteile. Und jetzt sagt es so, wir haben nicht einen Körper, sondern wir haben zwei Körper. Einen materiellen und einen spirituellen. Wie gesagt, wer viel Bhajan macht, also nur durch Bhajan, das heißt durch spirituelle Tätigkeiten der Verehrung, wie das Singen der heiligen Namen, das Lesen in den Schriften, das Opfern seiner Speise zu Krishna, wird unser spiritueller Körper genährt. Und durch materielle Tätigkeiten, wie sich einen tollen Film anschauen, zum Beispiel, oder wird unser materieller Körper genährt. Sagt der Devotee, tut viel Bhajan. So wird euer spiritueller Körper genährt. Und ihr werdet stark. Bleibt nicht hungrig, sagt Vishwanatha Chakravarti Thakur. Don't remain hungry. Nicht, seid erfüllt. Ich sage den Devotees immer, also den neuen Leuten im Krishna-Bewusstsein, sage ich immer, du hast zwei Hunde in deinem Herzen, die miteinander kämpfen. Und dann kann jeder sofort verstehen, oh ja. Denn psychologisch sind viele Leute nicht integriert und sowas wie sie befinden sich in einem gespaltenen Selbst. Also eine Seite will das, die andere Seite will das. Ein ganz, ganz modernes Phänomen, das kann jeder verstehen sozusagen. Du hast zwei Hunde in deinem Herzen, die miteinander kämpfen. Sag ich, wer wird sie? Wenn ich das nur wüsste, sagen die Leute. Und dann sage ich, der Hund wird siegen, den du Nahrung gibst. Danke, danke. Und so ist es in unserem Leben als Devotees auch. Wir haben das so einen materiellen Anteil in uns, materiellen Körper, der alles Mögliche will. Johannes und ich wissen sehr genau, was das ist, weil wir kommen aus dem norddeutschen Kulturraum. Und wir haben auch einen materiellen Anteil, wir haben aber auch einen spirituellen Anteil, der auch sehr, sehr nach Nahrung verlangt. Wer wird stärker davon? Es ist wirklich, der wird stärker, den du mir Nahrung gibst, Service gibst. Ne? Und es ist nicht sehr schwierig, wenn wir es lernen, unsere spirituelle Seite zu kultivieren. Krishna-Bewusstsein ist ein Kultivierungsprozess. Es geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist so wie das Kultivieren einer Rose oder einer Pflanze. Das ist allmählich, muss es genährt werden, muss beschützt werden vor äußeren Einflüssen. So wird man erfolgreich. Zwei wichtige Aussagen von der Vorlesung für euch zum Mitnehmen.
Fortschritt. Wir haben über verschiedene Stufen gesprochen aus philosophischer Sicht. Ich werde die nicht wiederholen, weil die sehr abstrakt für manche sind vielleicht. Fortschritt bedeutet, etwas Altes zu eliminieren und etwas Neues zu akzeptieren oder anzunehmen. Im spirituellen Leben, im Krishna-Bewusstsein bedeutet Fortschritt, dass man sich dem Dienst Krishna zuwendet und dem Dienst des Ego, diesen Fahrplan abwendet. Und ich wollte euch ermutigen und sagen, das ist gar nicht so schwer, wie das klingt. Man macht einfach Service in dem Maße, wie man es kann, und nährt damit den spirituellen Anteil in sich, ne, den spirituellen Körper. Und wenn der stärker wird, wird der automatisch, geht die Schwäche des Herzens ein bisschen weg. Ne, und dann werden wir mehr und mehr. Aham hi sarva yajnanam bhukta cha prabhu eva cha nato mang abhijananti tadvenatus cha vantite tadvenatus cha vantite. Ich bin der einzige Genießer, deshalb kommen diejenigen, die mein wahres, transzendentales Wesen nicht erkennen, zu Fall. Diejenigen, die Krishnas transzendentales Wesen als einziger Genießer verstehen, die kommen sehr weiter auf dem Weg. Prabhupada sagt zu dem Punkt etwas ganz Schönes am Ende des 15. Kapitels, was euch in eurem Herzen ganz viel Freude machen wird. Hier. Das Wichtigste, was man auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins überwinden muss, ist die Schwäche des Herzens. Die erste Ursache des Zufallkommens ist das Verlangen, diese materielle Natur zu beherrschen. Auf diese Weise gibt man ja den transzendentalen, liebenden Dienst des Herrn auf. Deswegen ist das Wichtigste, was man überwinden muss, die Schwäche des Herzens zu beherrschen und zu genießen. Ja. Seid stark. Seid stark oder werdet stark durch den hingebungsvollen Dienst. Dann steht euch das Königreich Krishnas offen. Tür ist offen. Und da ihr alle schon angefangen habt mit dem Service zu Krishna, werdet ihr mit Sicherheit durch diese Tür in die spirituelle Welt kommen. Man braucht nur dazu sehen, Sorge tragen, dass der Service erhalten bleibt und sich vielleicht festigt, und man muss sehen, viele von euch, ich weiß, einige von euch tun zu viel Service und kommen deswegen in Stressfunktion rein, weil wie du zu viel auf deiner Palette hast, kämpfst du nur noch ums Überleben. Man muss damit weise umgehen, aber das Grundprinzip ist es, dass wir das Feuer des Services brennen lassen und dieses Feuer tatsächlich alle unreinen Dinge im Herzen beseitigt. Ich möchte euch sehr ermutigen auf eurem Weg. Es ist ein sehr schöner Weg, es ist ein kühner Weg, aber es ist ein Weg, der hundertprozentig mit Erfolg gesegnet ist, weil Krishna sich freut über seine Service. Die absolute Wahrheit ist nicht etwas, sondern jemand. So einfach, aber so bedeutsam und so tief. Also wenn man sich da mal, also mich begeistert das Konzept so, ne? Er hat gerade, ich bin in Kontakt mit einem Professor an der Wiener Universität, der mich immer ermutigt, er will ein Buch mit mir zusammenschreiben und er will der Lektor, also der Editor sein, und hat gesagt, wir sollen einfach nur ein Buch schreiben über dieses eine Thema. Die absolute Wahrheit ist nicht etwas, sondern jemand. Go, hi. You have many plans today.
Das ist unser natürliches Zeichen. Ja. Die Heilke, da haben wir das Licht ausgedreht. Warum kann der? Du hast die richtige Größe für diese Lampe.
Es ist dunkel, ist es vielleicht ein Zeichen für die Show?
Für die Dia-Show? Oh ja! Hast du du wolltest die Dia-Show zeigen, oder? Cool, Harry? Dann hast du die in der Vorlesung fertig gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir eine kleine Pause von 5 deutschen Minuten machen. Okay? Yes, during the pause. Yes, yes. Und in 5 Minuten vielleicht wollt ihr, wir richten alles her, nachdem das Licht